Ich habe mich gefreut auf diesen Sonntagmorgen mit euch zusammen. Schön, dass ihr hier seid und euch diese Zeit ganz bewusst reserviert habt. Ich habe mit der Predigt vor allem zwei Ziele. Das eine Ziel, das haben wir besungen im Lied »Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht«. Im Tod und auch im Leben. Das Vertrauen in die Bibel zu stärken. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Grundlage. Und das zweite Ziel, das fast gleichzeitig geschieht oder praktisch gleichzeitig, das Vertrauen in Jesus zu stärken. Okay, seid ihr dabei? Ich möchte gerne einen Abschnitt aus einem sogenannten kleinen Propheten anschauen. Die kleinen Propheten, die kommen ja ganz am Ende des Alten Testaments. Es gibt 12 sogenannte kleine Propheten. Ich weiß doch gut, ich bin als Teenager, als Jugendlicher viel im Jugendhaus Sevis gewesen. Und im Speisesaal, wenn dann beim Besteck, beim Teller, oben so ein kleiner Löffel lag, dann haben wir so zum Spaß gesagt, da ist ein kleiner Prophet. Da kündigt etwas an. Es gibt heute noch ein Dessert. Das vergesse ich nicht. Aber diese kleinen Propheten, das waren nicht immer nur Dessert. Die hatten zum Teil einen ganz herausfordernden Auftrag. So wie zum Beispiel Jona. Und ich möchte gerne mit euch das Buch Jona aufschlagen. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Und dann, wenn ihr im Micha seid, seid ihr schon ein Buch zu weit. Jona. Was wissen wir über Jona? Jona heißt Taube. Eigentlich ein wunderschöner Name. Hi, Taube, wie geht's dir? In 2. Könige 14 lernen wir von Jona, dass er der Sohn des Amittai war, also sein Vater hieß Amittai, und er war ein Zeitgenosse von Jerobeam dem II. Im Nordreich, im Reich Israel. Er war auch ein Zeitgenosse der beiden kleinen, sogenannten kleinen Propheten Amos und Hosea. Und dieser Jona hatte einen äußerst herausfordernden Auftrag. Gott sagte ihm, geh nach Ninive. Ich will, dass du nach Ninive gehst und ihnen Gericht verkündigst. Diese Menschen in Ninive, die leben so gottlos, dass sie keine Chance haben, vor Gott zu bestehen. Und ich schicke dich dorthin, um ihnen Gericht anzukündigen. Eigentlich furchtbar. Und Ninive war bekannt für die strenge Herrschaft, die sie hatten und wie sie auch umgingen mit Menschen, die einer anderen Religion angehörten. Da machte man nicht lange Sache. Die wurden relativ schnell umgebracht und Jona wusste ganz genau, wenn ich nach Ninive gehe und ich bin ganz alleine und ich brauche 3 Tage, bis ich schon nur durch diese Stadt gegangen bin, und wenn ich ihnen sage, es geht noch 40 Tage und dann wird Gott Ninive zerstören, dann bin ich schnell mal einen Kopf kürzer. Die machen nicht lange Sache. Und er hatte Angst und er floh. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen. Und jetzt kommt Kapitel 2. Er floh, er ging auf ein Schiff in die Gegenrichtung von Ninive aufs Mittelmeer hinaus. Es kam ein Sturm und schlussendlich warfen sie Jona ins Meer, weil er genau wusste, das ist meine Schuld. Ich bin auf der Flucht vor Gott. Und jetzt Jona 2. Der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Zuerst steht hier von einem großen Fisch. Im Hebräischen gibt es 2 Begriffe für Fische. Der eine Begriff heißt Dag. Dag, das sind ganz normale Fische. Wenn ich jetzt an den Bodensee gehen würde und fische, dann hole ich da Dags aus dem See heraus. Und dann gibt es noch den Begriff Tannin im Hebräischen. Und Tannin steht für einen Monsterfisch. Der Begriff kommt im Alten Testament sehr wenig vor. Tannin, ein Riesenfisch. Man kann auch sagen, ein Seeungeheuer. Und interessant ist, wie hier zum Ausdruck kommt, dass Gott auch Herr ist über die Natur, über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt. Er bestellt einen großen Fisch. Ist ja unglaublich, dass Gott sagen kann, hey, Monster, komm mal her, ich habe für dich einen Auftrag. Und dann kommt dieser Tannin, ist bereit, auf Gott zu hören, und er verschluckt den Jona. Es heißt hier sogar, er verschlang ihn. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Jetzt ist es so, was ich gelesen habe, das war bis ins 18. Jahrhundert selbstverständlich. Die Leute glaubten, dass es möglich war, dass Gott einen Fisch bestellt und dieser einen Menschen verschluckt und der Mensch 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fisch überlebt. Das wurde überhaupt nicht angezweifelt. Aber im 18. Jahrhundert kam ein Bruch und man begann, diese Begebenheit zu hinterfragen. Das war die liberale Theologie, die Einzug hielt in den Universitäten und wo man begann zu sagen, ja, das ist gar nicht möglich, haben wir noch nie gehört, dass jemand in einem Fisch 3 Tage überlebt, schon alleine wegen dem Sauerstoff und der Magensäure oder was immer in diesem Fisch ist. Ist gar nicht möglich. Und man begann dann andere Erklärungen zu suchen. Und auch die, ich sag mal, die bibeltreuen Menschen, die an das Wort Gottes glaubten, die wurden verunsichert. Wisst ihr, wenn dann die Theologen kommen, die Fachpersonen, und uns mitteilen, dass das gar nicht möglich ist, ihre Varianten waren dann, ja, Jona hatte einen Traum und hat diesen Traum dann aufgeschrieben, wie wenn das wirklich geschehen wäre. Oder jemand sagte, da war ein Gasthof zum Schiff, in dem Jona dann übernachtet hat. Versteht ihr? Vielleicht war er dann 3 Tage in diesem Gasthof zum Schiff. Also man hatte da ganz unterschiedliche Überlegungen, die man machte. Und was bis heute noch in der modernen liberalen Theologie gesagt wird, ist, das ist eine Erzählung. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, stimmt doch, ist eine Erzählung. Aber denkt daran, es gibt einen Unterschied zwischen einer Erzählung und einem Bericht. Also, hier in diesem Artikel machen wir sich praktisch lustig, dass man noch im 18. Jahrhundert einem Professor Redeverbot gegeben hat, weil er die Historizität von Jona in Frage stellte. Und es steht in diesem Artikel, das Buch Jona ist eine Lehrerzählung und wird ganz bewusst abgehoben von einem Bericht, weil ein Bericht hat immer zu tun mit Historizität. Ein Bericht muss wahr sein. Da wird in der Regel auch gegeben von Zeugen. Und dann steht hier immer wieder von dieser Jona-Erzählung ein Missverständnis der biblischen Texte. Für die Jona-Erzählung kann man sehr schnell zeigen, dass sie kein Bericht sein will. Ist weit verbreitet, diese Haltung. Und wisst ihr, ich sehe da ein Problem. Ich sehe ganz viele Probleme. Das eine, man schießt sich ein auf die ganze Sache mit dem Fisch. Aber für mich ist der Höhepunkt im Buch Jona nicht im Kapitel 2. Der kommt erst später im
Kapitel 3 und 4, wo Jona die Aufgabe hat, Ninive Gericht anzukündigen und wo die Leute in Ninive Buße tun. Du hast so wunderbar, hast du gesprochen vom Schaf, das weggelaufen ist und Gott ihm nachgeht. Und hier haben wir ein wunderschönes Beispiel, wie Gottes Herz bewegt wird, wenn Menschen, obwohl er ihnen das Gericht bereits angedroht hat, wenn Menschen umkehren und zu ihrer Schuld stehen. Und wisst ihr das, dass Menschen zu ihrer Schuld stehen und dass sie von Gott erwarten, dass er barmherzig ist und, wir sehen im Neuen Testament, sogar erleben, dass Jesus ihnen die Schuld vergibt, ist das für mich das viel größere Wunder, als wenn ein Mensch auch schon nur 3 Tage oder 3 Monate oder 1 Jahr im Bauch eines Fisches leben kann. Versteht ihr? Das ist für mich einmalig. Das ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Und wenn wir uns jetzt verbeißen an diesem Fisch und übersehen, dass das Wunder der Vergebung noch viel, viel größer ist, dann legen wir einen falschen Schwerpunkt. Und da kommt etwas anderes dazu. Ich habe überhaupt kein Problem, an Wunder zu glauben. Für mich ist es gar nicht wichtig, ob wir erklären können, wo jetzt der Jona seinen Sauerstoff hergeholt hat oder wovon er sich ernährt hat. Das wäre Salzwasser, also 3 Tage von Salzwasser leben. Das sind ganz viele offene Fragen. Aber wisst ihr, wenn Gott ein Wunder tut, dann traue ich ihm zu, dass er alles so fügen kann, dass das Wunder möglich wird. Auch wenn wir es physikalisch, naturwissenschaftlich, biologisch nicht erklären können, für Gott, das heißt es, in der Bibel sind alle Dinge möglich. Und wenn wir beginnen, alle Wunder erklären zu wollen, haben wir ein riesiges Problem. Es gab mal einen Werner Keller, einen Theologen, der hat ein Buch geschrieben und die Bibel hat doch recht. Der Titel ist sehr verlockend, die Bibel hat doch recht, aber er hat alle Wunder versucht zu erklären. Zum Beispiel das Manna, das war ein Sekret, das ein bestimmter Busch ausgesondert hat. Und wenn man das gegessen hat, dann zerschmolz es auf der Zunge und hatte einen Geschmack wie Honig. Aber er erklärt nicht, warum das Manna an einem bestimmten Tag angefangen hat und an einem bestimmten Tag aufgehört hat. Er erklärt nicht, warum das Manna immer nur einen Tag lang gut war, aber wenn sie es am Freitag gesammelt haben, für 2 Tage war es am Sabbat immer noch essbar und frisch. Warum das möglich ist, das wird nicht erklärt. Und für mich ist es darum überhaupt keine Frage. Ich sage, ich habe einen Entscheid getroffen, ich glaube dem Wort Gottes und ich glaube allem, was im Wort Gottes steht. Und damit sind für mich ganz viele Probleme erledigt, weil Gott Wunder tun kann. Und diese Wunder müssen gar nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen werden können. Davon ist Gott nicht abhängig. Okay, es ist nämlich ein riesiges Problem, wenn wir beginnen, solche Wunder zu hinterfragen. Interessant ist, dass die sogenannte Bibelkritik, dass Menschen begonnen haben, Wunder in Frage zu stellen, also zu fragen, ja, ist das wirklich wahr, was hier steht? Ich habe auch gelesen, dass man sagt, ja, Jona, der hat gar nicht 800 Jahre vor Christus gelebt, das Buch wurde erst 400 nach Christus geschrieben. Versteht ihr? Nach Christus. Und damit nimmt man ihm die Historizität und sagt, das wurde später einem Jona in den Mund gelegt und man tat so, wie wenn das schon früher geschehen wäre. Wenn man beginnt, an einer Stelle zu rücken, an dem, was die Bibel sagt, dann hat man ein riesiges Problem, dann geschieht eine Kettenreaktion. Die Bibelkritik hat als allererstes die Schöpfung hinterfragt. Ist das möglich, dass diese Welt in 6 Tagen geschaffen wurde? Ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich habe mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Und wenn du das erklären willst, dann sind 6 Tage zu wenig. Das ist so. Dann kommt Huhn und Ei und Huhn und Ei und was wäre es nochmal Huhn und Ei und am Schluss bist du bei Millionen oder Milliarden von Jahren. Wenn du aber an Gott glaubst, der allmächtig ist und dem alle Dinge möglich sind, dann kann er sogar in einer Sekunde Himmel und Erde schaffen. Braucht er nicht mal 6 Tage. Das ist unser Gott. Und ich habe mich entschieden, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben als einen allmächtigen Gott, der Wunder tun kann, die unseren Verstand bei weitem übersteigen. Interessanterweise hat die Bibelkritik genau an diesen Stellen angesetzt. 1. Mose 1 bis 3 und Jona 2. Und dann ist etwas geschehen im 18. Jahrhundert. Die Theologen haben begonnen, das Wort Gottes an diesen Stellen zu hinterfragen. Und es ist eine Kettenreaktion ausgelöst worden. Wisst ihr, wenn wir schon nur an, das ist meine tiefste Überzeugung, wenn wir schon nur an einer Stelle eine Aussage der Bibel hinterfragen, ob die wirklich inspiriert ist, dann wirkt sich das auf unser ganzes Vertrauen in die Bibel aus. Denn wer sagt mir dann noch, was jetzt gilt und was nicht? Und ich möchte fast behaupten, als die Bibelkritik übernommen haben, gab es so viele Ansichten, was jetzt ursprünglich ist, historisch und was nur Erzählung ist, wie es erhoben gab. Denn wo mache ich den Schnitt? Und dann geschieht Folgendes. Ihr habt hier eine Bibel und ich habe neben dieser Bibel einen Kappaturm aufgebaut und ich mache mit euch zusammen ein Experiment. Nehmen wir an, das sind die Bücher der Bibel, die Wunder, die in der Bibel geschildert werden, und jetzt gehe ich und sage, ja, Jona, es ist ja gar nicht so wichtig, ob das möglich war oder nicht. Wir gehen davon aus, das ist eine Erzählung, wir glauben gar nicht, dass dieser Jona diesen Fisch überleben könnte, und darum hinterfragen wir diese Geschichte und wisst ihr, alles andere ist schon immer noch wahr. Der Schöpfungsbericht, ja, dort haben wir auch Fragen. Aber was dann sonst noch geschehen ist, dort auch im Neuen Testament, das hat keinen Zusammenhang, zum Beispiel mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Dann nehmen wir einfach mal den Jona raus. Was geschieht? Entschuldigung. Der Turm fällt zusammen. Und das war ganz genau die Kettenreaktion, die geschehen ist, vom 18. Jahrhundert her, wo man begonnen hat, die Bibel kritisch zu hinterfragen. Ob die wirklich inspiriert ist, hat überhand genommen und das ging bis hin zum Leben, zum Tod und der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Und hat auch einen Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Dass man so weit geht und sagt, Jesus war ein Mensch wie wir. Er hat uns vorgelebt, wie man lebt, dass man Gott gefällt. Und wenn die Bibel zum Beispiel sagt, Jesus ist auferstanden, dann meint sie damit, das ist einfach eine Erzählung, nicht ein Bericht. Sie meint damit, Jesus aufersteht in mir, wenn ich beginne so zu leben, wie er gelebt hat. Werde ich zu einem kleinen Jesus. Versteht ihr? So, diese Auslegungskünste, die man hat. Jetzt will ich gerne mit euch mal diesen Bogen zu Jesus spannen. Wir schlagen Matthäus 12 auf. Matthäus 12. Ich lese hier ab Vers 38. Das ist ein ganz spannender Text. Matthäus 12, ab Vers 38. Da antworteten Jesus einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrechliches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Wow! Jesus, der Sohn Gottes, erwähnt Jonas als Zeichen. Was schließe ich daraus? Jesus glaubte an die göttliche Inspiration des Buches Jona. Versteht ihr? Er nimmt ausgerechnet Jona als Beispiel. Und er fährt hier weiter. Vers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus nimmt hier einen direkten Bezug sogar auf die Länge, in der Jona im Bauch dieses Fisches war. Und wer bin ich, dass ich kommen kann und sagen kann, ist ja gar nicht möglich. Und da war vielleicht kurz, es gibt ja solche Erzählungen, wo jemand von einem Fisch verschluckt und dann wieder rausgespielt wurde. Das ging vielleicht ein paar Sekunden, weil der Fisch merkte, das ist etwas Komisches, was ich da verschluckt habe. Und ausgerechnet Jesus, der Sohn Gottes, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nimmt Bezug auf Jona. Und ihr seht hier, ich kann nicht einfach nur einen Propheten kritisieren, versuchen umzubiegen und dann versuchen, trotzdem vollwertig an Jesus und sein Erlösungswerk zu glauben. Das hat alles einen Zusammenhang. Und jetzt sage ich, ausgerechnet Jesus nimmt Bezug auf Jona. Männer von Ninive 41 werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht, werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Wisst ihr was? Jona ist der einzige Prophet, mit dem Jesus sich vergleicht. Der einzige. Und warum soll ich jetzt ausgerechnet diesen Propheten, bei dem die Bibelkritik angefangen hat, aus dem Alten Testament schreiben? Mir ist es wichtig, dass wir diese Zusammenhänge sehen, die sind ganz fein. Aber wenn ihr hört von Erzählung, das ist schwammig. Man kann alles erzählen, aber man kann nicht alles berichten. Die Männer von Ninive, Jesus stand hinter diesem Auftrag von Jona und sah hier eine Brücke, in dem der Predigt von Jona über Gericht und die Buße, die diese Männer taten, hin zu ihm und seinem Erlösungswerk. Und wisst ihr, ich predige bewusst über dieses Thema, weil wir jetzt bald in die Karwoche kommen und in die Zeit, wo wir daran zurückdenken, wo Jesus sein Leben für uns hingegeben hat und wo er am dritten Tag auferstanden ist. Denn Jona hat einen direkten Zusammenhang mit der Erlösung von Jesus. Ich möchte sogar sagen, ist so ein Fenster, das sich im Alten Testament auftut. Wow, diese Tage haben eine Bedeutung. Ich sage mal, jede Zahl, die in der Bibel steht, hat eine göttliche Bedeutung. 3 Tage und 3 Nächte. Aber jetzt haben wir ein Problem. 3 Tage und 3 Nächte. Schauen wir mal bei Jesus. Am Karfreitag wurde er gekreuzigt. Dann kommt die erste Nacht. Und dann war es Sabbat. Und dann kam die zweite Nacht und dann war der erste Tag der Woche und dann ist Jesus aufgestanden. Das waren nur 2 Nächte. Was machen wir damit? Haben wir jetzt hier ein nächstes Problem? Ist ja gar nicht möglich. Da hat sich Jesus verrechnet. Hier ist wichtig, dass wir wissen, dass es im jüdischen Denken 2 Zählsysteme gegeben hat. Die sehen wir vor allem nach der Spaltung des Reiches, nach Salomo in ein Nordreich mit Jerobeam und das Südreich mit Rehabeam, Israel und Juda. Wenn ihr jetzt hingeht und die Regierungszahlen der Könige zusammenzählt, im Nordreich und im Südreich, dann werdet ihr merken, dass die Regierungszeit der Könige im Südreich länger dauert als die Regierungszeit der Könige im Nordreich. Und dann kann wieder jemand kommen und sagen, seht ihr, das ist ein Widerspruch in der Bibel. wenn wir diese Zeiten zusammenrechnen, es wird alles genau geschildert, wie lange hat er regiert, in welchem Jahr hat er angefangen, in welchem Jahr hat er es beendet, seine Herrschaft. Wenn wir das zusammenzählen, ist ein Widerspruch zwischen Nord- und Südreich. Es gibt eine Erklärung. Im Nordreich übernahm man das sogenannte Non-Accession Year System. Das heißt, das erste Jahr, in dem ein König angetreten ist, wurde nicht gezählt. Man hat erst vom zweiten Jahr angezählt bis hin zum letzten Jahr. Das machen wir so mit der Wochenzahl. Wir reden von 7-Tage-Woche, weil wir den ersten Tag und den letzten Tag nicht beide zählen. Im Französischen ist es anders. Wie lange geht eine Woche? Im Französischen habe ich in der Schule gelernt. 8 jours. 8 Tage. Versteht ihr den Unterschied? 8 Tage oder 7 Tage? Beides für dieselbe Dauer. Und im Südreich hatte man das Accession Year System. Das heißt, für jeden König, der regierte, muss man ein Jahr dazu zählen im Vergleich zum Nordreich. Und da geht es auch. Ist doch wunderschön. Und hier haben wir das Accession Year System in diesen 3 Tagen. Man hat den ersten und den letzten Tag gezählt. Wenn ihr wollt, gehen wir in das Buch Esther. Ihr könnt auch nur zuhören, ihr könnt es aufschlagen. Nach 2. Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Es ist schön, es hat einige, die die Bibel dabei haben und da fleißig mitblättern. Der Mordechai hat einen Plan zur Rettung der Juden. Und Esther als Jüdin, die war auf dem Königshof. Und Mordechai hatte den Plan, dass sie Esther hingeht und ein Wort einlegt, dass die Juden gerettet werden. Und dann heißt es im Kapitel 4, 15, da ließ Esther dem Mordechai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen, esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Also die Esther wollte, dass sie 3 Tage und 3 Nächte fasten. Und jetzt schaut mal in Kapitel 5, Vers 1. Es geschah am 3. Tag. Ist das Accession Year System. Da wird der erste und der letzte Tag gerichtet. Wieso? Okay? Habt ihr es verstanden? Es geschah am 3. Tag, da kleidete sie Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses. Ich finde das einfach faszinierend. Und ich sage immer wieder, wenn ich die Bibel nicht verstehe, liegt es nicht an der Bibel, es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an meinem Verstand. Geben wir doch uns selber die Schuld, dann fahren wir gut und trauen wir Gott Großes zu. Jetzt will ich mit euch noch etwas anderes anschauen. Also bleiben wir noch bei diesen Stellen im Neuen Testament. Wir haben Matthäus 12 angesehen, Matthäus 16. Ich muss gerade schauen. Matthäus 16, Vers 4, ich habe mir das bei Matthäus 12 hingeschrieben. Matthäus 16, 4, da kommt Jesus noch einmal auf Jona zu sprechen und sagt, ein böses und ehebrechliches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Was ist das für ein Zeichen? Jesus, der gestorben ist für unsere Schuld, der wie Jona vom Fisch verschluckt worden ist, von der Erde aufgenommen wurde und am 3. Tage auferstanden ist. Das ist das Zeichen des Jona. Dieses Zeugnis ist so zentral, dass es Jesus hier noch einmal erwähnt.
Lukas, schauen wir noch bei Lukas, Kapitel 11. Lukas 11, da steht noch einmal eine ähnliche Stelle, 29. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing Jesus an zu sagen: Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein.
Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus gibt es zwei Möglichkeiten, wie meine Beziehung zu Gott aussieht. Die eine Möglichkeit ist, dass ich seinem Gericht ausgeliefert bin. Oder die andere Möglichkeit ist, dass ich gerettet werde. Das ist das Zeichen Jonas. Jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass im Neuen Testament auch von einem großen Fisch die Rede ist. Im Griechischen ist das gängige Wort Ichthys. Also wenn ich in den Bodensee gehe und einen Fisch fange, ist das immer ein Ichthys. Da kommt kein Monster raus, auch wenn es ein so großer Ichthys ist. Und dann gibt es noch das Wort Kelos. Kelos heißt im Griechischen auch Fisch, aber es ist ein Monsterfisch. Und die einzige Stelle, wo dieser Fisch erwähnt wird, ist hier, wo Jesus Bezug nimmt auf den Jona. Ein Riesenfisch.
Jetzt gehe ich mit euch in die Schöpfung. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Aber mich fasziniert das einfach. 1. Mose 1, Vers 21. 5. und 6. Schöpfungstag, da werden die Tiere erwähnt, die Gott erschaffen hat. Und zwar in Gruppen.
Die Tiere, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und die Landtiere, das Gehirn und was auch immer. Aber es werden keine einzelnen Tiere erwähnt. Es steht nirgends etwas von einem Elefanten oder von einer Kuh oder von einer Spinne oder von einer Egel im Wasser, sondern es sind alles Gruppen. Und jetzt gibt es nur ein Tier im ganzen Schöpfungsbericht, das namentlich erwähnt wird. 21. Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Ich bin tief überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass im Schöpfungsbericht nur die Taninen erwähnt werden. Die Seemonster.
Nur diese namentlich. Und seht ihr hier schon, wo der rote Faden beginnt in der Schöpfung? Und dieser Fisch erwähnt wird, er wird im Psalm 148 noch einmal erwähnt. Psalm 148, dort wird die ganze Schöpfung erwähnt und auch nur dieses Seemonster als einziges Tier mit Namen. Das ist wichtig. Und dann kommt der Jona. Und Gott setzt genau dieses Monster ein, das im Schöpfungsbericht erwähnt wird, als einziges Tier, um diesen Jona zu beschreiben. Und da muss ich euch schon sagen, das sind für mich so Zusammenhänge, die faszinieren. Und die zeigen mir, wow, das Wort Gottes ist absolut glaubwürdig. Und es lohnt sich, wenn wir es ernst nehmen.
Und das alles hat dann einen direkten Zusammenhang mit Jesus, wo in Lukas 11 steht, wie Jona von einem großen Fisch, Kelos, verschluckt wurde, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage im Bauch dieser Erde sein. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch weitergeben wollte als Ermutigung. Und ihr merkt jetzt, dass das Vertrauen in die Bibel und das Vertrauen in Jesus einen direkten Zusammenhang haben.
Wenn ich beginne, an der Bibel rumzuschrauben, dann leidet auch das Vertrauen in Jesus. Denn warum in aller Welt nimmt er ausgerechnet so klar Bezug zu Jona? was viele Theologen nicht machen. Weil Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und wir seinem Wort vertrauen können. Und ich mache euch Mut dazu, wenn ihr die Bibel öffnet und lest, dann lest darin in der Erwartung Jesus, das inspirierte Wort Gottes, ich will dir begegnen, rede du zu mir. Dass wir ihm dankbar sind, dass wir diesen Schatz bekommen haben. Ja, es gäbe da noch viel zu sagen, aber ich will an dieser Stelle meinen Teil, die Predigt, abschließen. Ich bin einfach Jesus unendlich dankbar für das, was er für uns getan hat. Und ich wünsche euch gerade im Hinblick auf Karfreitag und Ostern ganz, ganz viel Mut, dass ihr euer Vertrauen noch stärker auf die Bibel setzt und auf Jesus. Wenn wir Jesus haben, geht es uns gut. Ich kenne einen Mann, der ist schwer krank und der hat einen Spruch von Brother Andrew übernommen. Und schon mehrere Male, wenn ich mit ihm gesprochen habe, hat er immer wieder dasselbe gesagt. Er sagt, Brother Andrew hat gesagt, Gott ist gut. Gott hat einen roten Faden, immer. Auch wenn ihr diesen Faden manchmal nicht sehen, oder nur punktuell. Aber er ist gut und er hat alles unter Kontrolle. Er hat sogar die Weltgeschichte unter Kontrolle. In der Bibel steht bereits, was auf diese Welt zukommen wird. Das ist sein Plan und er wird diesen nicht ändern. Und er ist gut, er meint es gut mit seinem Plan. Und er will, dass noch viele verlorene Schafe zu ihm finden. Das ist sein höchstes Ziel. Ich bete. Danke vielmal, Jesus, für dein Wort. Und auch als ich mich mit dieser Predigt beschäftige, mit Jona, da ist mein Vertrauen noch einmal um einen großen Schritt gewachsen, dass dein Wort zuverlässig ist. Herr, und danke, dass du uns hilfst, dass wir nicht alles mit unserem Verstand erklären wollen, bevor wir es glauben, sondern dass wir umgekehrt haben, dass wir glauben. Und auch wenn der Verstand nicht mitkommt, dir vertrauen, dass das wahr ist, was wir gelesen haben. Und danke, ist dein Wort so zuverlässig und ist ein Licht auf unserem Weg, auch wenn wir herausgefordert werden. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns hingegeben hast und du hast an Jona geglaubt. Und Herr, das macht uns auch Mut. Und eigentlich ist der Jona ja direkte Prophetie hin auf dein Leiden und Sterben und deine Auferstehung. Und wir danken dir, dass du das getan hast für uns und dass wir, wenn wir an dich glauben, in den Genuss deiner Vergebung kommen. Und das kann uns niemand nehmen, Herr. Wir beten dich an. Amen.